Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Es geht nichts über den Namen Jesus, auch im nächsten Jahr nicht. Also in dem Jahr. In dem Jahr geht nichts über den Namen Jesus. Und es hat mich so gefreut, dass ich so gehört habe, wie eine Predigt über den Garten Spuren hinterlassen hat. Ich freue mich, weil das ist ein Zugang, wenn wir zu Gott kommen können und einfach den beständig bei uns haben und es ist ein Garten da. Und ich bin schon sicher 100 Mal wieder dieses Jahr in meinem Garten gewesen. Auch heute Morgen bin ich im Garten gewesen. Und ich sehe einfach, wie Gott uns Kraft schenkt für ein neues Jahr. Merkt ihr das? Wenn ein Jahr vorbei ist, ich erlebe das jedes Jahr wieder. Es ist wie, wow. Und irgendwie ist eine neue Kraft da. Und das ist 100%. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit diesen 100%? Die gehen auch vorbei, wenn man sie nicht braucht. Das ist so wie das Manna. Wenn man es für ein Jahr nicht braucht, dann ist es weg. Ihr habt 100%. Und durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist, wird aus diesen 100% viel mehr Prozent. Müssen wir es einrichten. Wenn man ein Kind hat, weiss man gerade, 30% sind schon mal weg. Das ist es so. Mindestens 30%. Wenn ein Kind krank wird, sind es schon 35%. Aber es gibt dann so Leute, die tun so, als ob es das nicht gäbe. Die tun immer noch so, als ob sie 100% haben. Nein, wenn du Familie hast, dann hast du Verantwortung, die Prozent auch dort zu brauchen, wo sie hingehören. Mit Liebe und mit Hoffnung und mit dem Evangelium. Wenn dich selber Krankheit trifft, kann es manchmal sein, dass 60% von der Lebenskraft weg sind. Aber in dem erleben wir Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde, hier für den Menschenfisch. Ich habe das heute Morgen wieder erlebt. Ich bin heute Morgen gekommen wie ein leerer Schlauch. Gestern konnte ich kaum schwätzen. Und ich habe so genossen, dass der Thomas gesagt hat, komm jetzt beten. Wer braucht Hilfe? Ha, da bin ich. Weil meine Prozent sind heute Morgen schon auf Batteriereserve gewesen. Und da kommt die Kraft Gottes. Und so möchte ich euch Mut machen, wenn ihr in dem Garten seid, wenn ihr mit Gott Gemeinschaft habt. Seid ehrlich zueinander. Ehrlich mit euch selber. Dass ihr merkt, ich brauche Kraft, aber es gibt Orte, wo ich die Kraft ganz sicher brauche. Bei meinen Kindern, bei meiner Frau, die braucht manchmal 50%. Aber sie gibt mir auch wieder oft 60%. Das ist so. Ich werde euch einfach gewinnen. Lasst das neue Jahrzehnt nicht so sein wie das letzte Jahrzehnt. Versucht Zugang, euch einen Zugang, den ihr bei Gott habt, noch mehr zu entdecken. Wagt Gedanken zu haben, die nicht in einem Buch stehen. Die sind ja gut, die dahinter sind. Ich werde die auch empfehlen. Sind ja sicher alle zum Empfehlen. Aber wagt, dass Gott gesagt hat, er gibt euch im Geist Zeugnis, wenn ihr Bibel lese. Auch für euch ganz persönlich. Und dann, wenn der Thomas dann vorne sagt, ich habe ein Zeugnis, dann könnt ihr da vorkommen und aus dem Wort Gottes das sagen, was euch bewusst worden ist. Ich brauche das. Wenn ich Predigten vorbereite für die Gemeinde, auch heute Morgen noch Predigt vorbereitet habe, dann ist es der Geist Gottes, wo ich erwarte, dass er mir Zeugnis gibt. Und ich lese nicht, ich kann euch versprechen, ich lese nicht allzu viele Kommentare. Weil ich unter dem Eindruck stand, Gottes Geist gibt meinem Geist das Zeugnis, was ich euch soll sagen. Was ich gerne lese, sind Lexikon, dass ich Zusammenhänge verstanden. Ich lese gerne Zeitgeschichte, was ist dort passiert, dass das Ganze Farbe bekommt. Aber Kommentar, ich habe einen ganz guten Kommentator, das ist der Heilige Geist. Ich lasse mich dann aber auch korrigieren, so fair bin ich dann wieder. Aber ich wünsche euch einfach, wagt euch so zu nehmen, wie ihr seid. Ein geliebtes Kind Gottes. Da braucht es keinen Pfarrer und keinen Seelsorger gross dazwischen, um euch Zeugnis zu geben. Sondern nehmt den Zugang, den ihr habt im Garten oder in eurer Burg oder eurer Alphütte oder was es denn auch ist. Und sagt, Herr, da bin ich, brauch mich, füll mich, red zu mir. Alle, die das wollen, sagen Amen.
Amen.
Halleluja. Gott, wir sind angekommen. Ich habe vor Weihnachten noch Wintergeschichte geschrieben. Einige von euch haben den Rundbrief von uns, die es nicht bekommen haben. Ich habe ein paar Exemplare ausgedruckt, zum Mitnehmen. Es ist eine Wintergeschichte, es ist keine Weihnachtsgeschichte. Aber Gott schenkt mir oft so einen Gedanken, den ich in einer Geschichte verarbeiten muss. Weil wenn man es einfach so schreiben würde, würden die Leute verklopfen, was man den Leuten so an den Grind rührt. Aber in der Geschichte kann man das verpacken, mit ein bisschen Blümchen davor schnitzen und so. Und dann lachen sie darüber und merken erst am Schluss, das bin ja ich. Versteht ihr? Darum schreibt man ja Geschichten. Sehr zu empfehlen. Ich will auch euch nicht abhalten, meiner Frau zuzuhören. Ich finde das so super, dass das Jahr schon wieder angefangen hat mit Menschen, die zum Glauben kommen. Wir haben davon geredet. Rettung ist das Wichtigste. Rettung. Menschen müssen gerettet werden. Das ist das, was übrig bleibt, wenn wir bei Gott den Himmel betreten. Rettung. Rettung, Rettung, Rettung. Auch nicht. Nimm uns mit rein in dieses Leben.
Ich vermisse immer im Januar die Lichter von Weihnachten und merke irgendwie auch an den Leuten an, sie sind nicht mehr ganz so freundlich wie um die Weihnachtszeit. Also im Januar auf die Straße zu gehen, überlege ich mir jedes Mal ganz, ob ich soll oder ob ich erst im Februar soll gehen. Aber ich bin gesehen letzten Freitag. Und ich habe viel Gespräche mit Leuten. Aber es ist nie zu dem Punkt gekommen, am Anfang, wo jemand gesagt hat, ich will heute Jesus begegnen. Und wir sind schon eine Stunde unterwegs gewesen. Dann sind wir beim Münsterplatz angekommen und ich sehe zwei Frauen. Dort hat es so Stühle auf dem Platz, wo man sich heransetzen kann, ist nur ein bisschen kühl. Und sie sind gerade im Begriff gewesen, zum Aufstehen, die eine mit dem Velo und die andere hat Velo in die andere Richtung. Und ich laufe auf sie zu, spreche sie an. Und dann lacht mich die eine an und sagt, wissen Sie was, jetzt muss ich mich gerade noch mal absetzen. Und ich habe noch nicht gewusst, was kommt. Dann habe ich gesagt, gut, dann setze ich mich zu euch. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, 2 Wochen vor Weihnachten hat sie Schmerzen gehabt in ihrem Arm, sehr feste Schmerzen. Und sie hat gesagt, sie sei im letzten Jahr schon so oft beim Arzt gewesen, wegen verschiedenen Sachen. Und sie hat Nase voll gehabt, sie hat nicht mehr zum Arzt gehen, aber sie hat Schmerzen gehabt. Jemand spricht sie an, ich weiß es noch nicht, wer das war. Und sie hat gesagt, okay, Gott liebt mich, aber ich habe Schmerzen im Arm. Und derjenige, der das war, wahrscheinlich an unserer Weihnachtsevangelisation, hat für sie gebetet und sie hat gesagt, 10 Minuten. Und das ist lang eigentlich, für ihren Arm. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, wie der Arm warm wird. Und sie lacht mich an und sagt, wissen Sie, wie viele verschiedene Gurzle ich backen habe dieses Jahr? Über 30. Und mein Arm ist top gut. Also alle, es ist sie mit der Brille, man sieht es nicht ganz so gut. Und beide, ihre Freundin und sie, schauen mich an und ich sage, ich werde Ihnen noch ganz kurz erzählen, was die Bibel sagt. Habe Ihnen erzählt, das Evangelium von Jesus. Und dann frage ich sie, wollen Sie das Geschenk annehmen? Und es ist mehr als gut gewesen für sie, die mit der Brille. Sie sagt, Jesus, komm in mein Herz. Und ihre Freundin hat gesagt, okay, Jesus, komm in mein Herz. Und wir haben betet dort. Und es ist etwas mir ganz klar geworden, wenn Jesus dich heilt, du kennst ihn noch nicht, schenkt Gott möglichst bald schon eine Gelegenheit, dass man ihn kennenlernt. Und ich weiß, er wird auch mit den 2 Frauen weitergehen, weil heilig und das Evangelium gehört für mich zusammen. Nicht immer erleben wir das gerade so wie dort auf der Straße, aber ich weiß es. Wenn du Jesus brauchst, er hilft und er lässt nicht lange auf sich warten. Wenn du seinen Namen anrufst, sei da, wirst du gerettet werden.
Danke vielmals, Anit. Ist euch da jetzt etwas aufgefallen? Da ist jemand für jemanden gebetet worden, der krank war. Und Gott hat sich nicht nehmen lassen, dass die Person wieder jemanden trifft, der ihr noch den letzten Weg zeigt, den sie braucht, dass sie Christus kennenlernt. Wir werden ja oft angefindet oder angegangen, und sagen, was machen die denn mit den Leuten? Was machen die mit den Bekehrten auf der Straße? Wo gehen die hin? Also wenn Gott kann, jemanden, der gesund worden ist, wieder zu jemandem führen, wo ihm den Weg, die letzte Weg noch zeigt, dann bin ich auch überzeugt, dass er mit jedem Gott, der das Übergabegebet spricht. Und wenn sie aus China kommen und wenn sie aus England kommen, aus Amerika, wo sie auch überall herkommen, Tibeter, alles, was wir schon hatten, Gott, wenn er seinen Geist gibt, lässt seine Kinder nicht untergehen. Und ihr wisst ja um die Nacht, wenn man nicht schlafen kann, wenn einem Gott etwas zum Sagen hat. Meint ihr, das passiert bei denen nicht? Ich denke eben schon. Wie ist das Evangelium nach Afrika gekommen? Durch einen Kämmerer. Der hat nicht viel gehabt, aus einer Schriftrolle. Gottes Geist hat ihn bewegt. Halleluja. Danke vielmals. Danke vielmals für das Zeugnis. Ich versuche jetzt Hochdeutsch zu predigen, weil ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass man es vielleicht besser versteht oder jemand es besser versteht. Ich habe gekämpft mit dem Thema. Wie kann man das, was ich euch heute sagen will, in Worte fassen, die eine gute Überschrift ergeben? Ich habe es sein lassen. Es hat nicht funktioniert. Aber diese Predigt hat was Gewaltiges in sich. Der erste Teil geht um Mord und Totschlag. Das schon im Januar. Und der zweite Teil geht um einen Feigenbaum. Und das Ganze wird eingefasst in das Evangelium, dass wir einen Herrn haben, Jesus Christus, der uns retten will. Wichtig ist, dass wir auch am Anfang vom Jahr dieses, neben dem, was schon alles passiert ist in unserer Welt, Flugzeuge werden abgeschossen oder runtergeholt, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gedanken da bei uns haben und sie von Gott prägen lassen. Jesus Christus will, und das ist auch die Grundlage der heutigen Predigt, Jesus will, dass wir ihn kennenlernen, dass wir glauben lernen, dass wir ihn im Glauben sehen, dann sind wir gerettet. Amen. Amen. Also wir steigen ein in Kapitel 13 des Lukas-Evangeliums und dort begegnen wir Jesus, wie er gerade vor einer großen Menschenmenge predigt. Also er ist gerade fertig geworden mit einer Predigt, in der er gesagt hat, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Hier spricht Jesus vom Heiligen Geist, dass er uns erfüllt, erfasst und dass wir es nicht lassen können, von dem zu reden, was er durch in unserem Herzen tut, dass wir einander anstecken mit dem kostbaren Evangelium, damit Menschen gerettet werden. Und er sagt, dieses Feuer kann noch nicht da sein, weil ich zuerst eine Taufe über mich ergehen lassen muss, vor der mir so bange ist. Und da spricht Jesus Christus vom Kreuz. Dieses Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Das ist heute sehen wir das im Rückblick. Und wir wissen auch, dass er seinen Geist ausgegossen hat in diese Welt. Und dass dieses Feuer in jedem Gläubigen brennt. Das hat er in seine Predigt reingepackt und hat gesagt, schaut auf die Zeichen der Zeit und erkennet, wie es um die Zeit steht. Rüstet euch selber, damit ihr steht und nicht fallt. Und als Jesus so fertig war und eine Ruhe in die Menge kam, sind neue Leute dazugekommen. Die haben eine Unruhe hervorgebracht. Sie haben die neuesten News aus Jerusalem gebracht und erzählen, dass Galiläa von Pilatus umgebracht wurden. Und auf eine schreckliche Weise. Die Umweltgeschichte sagt, dass zu der Zeit, in der das passiert ist, Pilatus eine Wasserleitung neu bauen wollte in Jerusalem. Und er kam auf die Idee, das kostet was. Und Augustus, der Kaiser, der hat es nicht so gut gehabt mit Pilatus und Pilatus musste aufpassen, woher er Geld herholt. Und dann hat er gesagt, ich nehme das Tempelgeld. Also das Geld, was für den Einsatz, für den Haushalt im Tempel gebraucht wird, das nehme ich für mich, das ziehe ich ein. Als er das gemacht hat, haben sich etliche Galiläer zusammengetan, als er den Tempel betreten wollte und wollten ihn hindern. Pilatus hat das nicht zugelassen und hat mit seinen Soldaten die Galiläer, die den Aufstand gemacht hatten, niedergemetzelt und hat sich dieses Tempelgeld besorgt. Und dann kommen diese Leute in diese Gruppe von Jesus, der ja gerade eine Predigt abgeschlossen hat, und sagen, es kamen aber einige zu der Zeit, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Was für ein Desaster. Was für ein Unglück. Eine Schändung im Tempel an den Galiläern, die Gott dienen wollten. Sofort kam bei einigen die Meinung auf, ach, Gott hätte das zugelassen, weil diese Galiläer besonders viel Dreck am Stecken gehabt hätten. Kennt ihr das? Wenn was passiert, denkt man, oh, ich habe es ja gewusst. Ich habe es ja gedacht. Im Sinn von, das Maß war genau bei diesen Leuten voll. Darum hat Gott das zugelassen. Die Fragen stehen jetzt im Raum, auch bei den Zuhörern Jesus. Musste das so kommen? Waren das besonders schlechte Leute, denen das zurecht geschah? Und wir lesen dann weiter in der Geschichte. Aber Jesus antwortete ihnen und sprach: Meint ihr wirklich, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Das sagt jetzt nicht irgendjemand. Das sagt Jesus, das sagt Gottes Sohn. Wir müssen aufpassen, dass wir Jesus nicht einnivellieren in eine menschliche Weisheitslehre, sondern Jesus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, die Menschen zu retten, der einzige Weg zu Gott, dem Vater, sagt hier nein. Er sagt nein und sagt, sondern wenn ihr alle, die ihr jetzt hier seid, nicht umkehrt zu mir, werdet auch ihr alle umkommen. Ich glaube, da haben die Leute so wie ein Brett vor den Kopf bekommen. Weil das ist anstößig, wenn man sowas sagt. Jetzt hat man so eine schöne Predigt. Es war so gemütlich. Und man hat über verschiedene Sachen gesprochen. Und jetzt sagt Jesus, nein, sondern wer nicht Buße tut oder wer nicht umkehrt zu mir, werdet ihr alle auch so umkommen. Und Jesus macht noch etwas weiteres. Er nimmt eine zweite Geschichte mit hinein, die sich einige Tage vorher zugetragen hat, auch bei dem Bau dieses neuen Wassergrabens, der Jerusalem mit Wasser versorgen sollte. Und Jesus sagt, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnten? Also der Graben, der Jerusalem mit Wasser versorgen sollte, ging außen an der Stadtmauer durch und dort gab es den Turm zu Siloa. Und in diesem Moment, als sie die Grabungen gemacht haben, haben sie sehr wahrscheinlich zu viel vom Fundament weggenommen. Und wenn man vom Fundament was wegnimmt, dann bricht mal schon was zusammen. Und dieser mächtige Turm ist aus dieser Mauer rausgerissen und hat 18 Leute unter sich begraben. Auch damals haben die Leute spekuliert, oh, das waren sehr wahrscheinlich Juden, die das gemacht haben, diesen Wassergraben. Und die haben sich vom Pilatus einspannen lassen. Das geht doch als Richt nicht. Das geht doch als Jud nicht, dass man für den Pilatus schafft. Drum ist das passiert. Ja, Punkt. Also, weil die Juden den Römern sich in Dienstsold gestellt haben, sind sie da umgekommen. So ist es. Und auch hier sagt Jesus, nein, stopp, haltet eure Gedanken zurück. Nein, so ist es nicht, sondern wenn ihr nicht umkehrt zu mir, werdet ihr alle umkommen. Was können wir daraus lernen? Wenn ein Unglück geschieht, behauptet nicht, dass es die Strafe Gottes sei. Wenn etwas Erschütterndes passiert, behauptet nicht, dass dies eine Strafe Gottes sei. Wenn jemand bei uns heute in großen Nöten steckt oder Leiden hat, sollen wir nicht sagen, das ist ja klar, die leben ja schon seit Generationen gottlos, das hätte ja so müssen kommen, das ist recht, dass dem passiert ist. Oder er hat es mit der Sünde übertrieben, Gott musste jetzt mal eingreifen. Denn auch anständige Firmen und anständige Leute leiden. Auch Christen werden krank. Auch seriöse Firmen gehen pleite. Oder Kinder sterben auch in Familien, wo alle Christen sind. Es sind schreckliche Dinge, die passieren. Man muss nicht ein besonders böser Mensch sein, um von Soldaten umgebracht zu werden oder vom Turm erschlagen zu werden. Das ist ja gerade letzte Woche passiert. Die Leute, die im Flugzeug saßen, die abgeschossen wurden, die waren einem mit dem Flugzeug, das war alles. Also sage nicht, dass wenn etwas Tragisches passiert, dass das die Strafe Gottes sei. Jesus sagt, wenn wir nicht umkehren zu ihm, werden wir alle umkommen. Man kann auch glücklich und zufrieden im weichen Daunenbett, umgeben von den Liebsten, zur Matthäus-Passion, den letzten Atemzug tun und verloren gehen. Es spielt keine Rolle, wie wir sterben, sondern es spielt eine Rolle, wie wir gelebt haben. Ob wir zu Jesus umgekehrt sind oder nicht. Wenn ein Mensch in einem wohligen Bett zur Matthäus-Passion stirbt, dann heißt das noch lange nicht, dass er gerettet ist. Obwohl alle sagen nach der Beerdigung, oh, das war aber geistlich, das war aber schön. Das rettet ihn ganz bestimmt nicht mehr. Klartext, Jesus sagt, nicht wer von einem harten Schicksal ereilt wird, ist automatisch verloren, sondern wer nicht zu ihm umkehrt, ist verloren. Wie kehrt man zu Jesus Christus um? Luther braucht hier dieses schwere Wort Buße. Ich habe dieses ganz bewusst nicht genommen, weil Buße klingt so nach Abbüßen, nach Erbsen in den Schuhen und sich selber peinigen und sich was nicht gönnen, weil man was schlecht gemacht hat. Das wird heute unter Buße verstanden, aber das stimmt nicht. Buße, das Wort Buße, Metanoia, heißt Sinnesänderung, sich umkehren, zu jemandem zuwenden, zu einer Sache gehen, den Weg, den man vorgegangen ist, nicht mehr gehen und da lang gehen. Wenn man 10 Jahre lang die Salatsoße mit Olivenöl und Butter gemacht hat, kehrt man um und macht sie nur noch mit Wasser und mit Matschi und so. Man ändert etwas, versteht ihr? Man ändert eine Lebenshaltung. Ich habe das jetzt bewusst so gesagt, weil Veränderung ist nicht nur, sondern die Veränderung beeinflusst das ganze Leben. Alles, was an uns dran ist, geht in diese Richtung. Nicht eine Hand, die bleibt noch da, sondern eine Umkehr zu Jesus ist eine hundertprozentige Umkehr mit Haut und Haaren, Leib, Seele und Geist. Und das geschieht, indem man sagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Oder wie damals, ich folge dir nach. Nachfolge ist auch nicht etwas, Jesus, gange mal, ich folge dir in Gedanken. Man kann nicht in Gedanken Jesus nachfolgen. Dann ist bald sieht man ihn nicht mehr. Sondern Nachfolge ist etwas, das ist der ganze Körper dabei. Dann geht man jemand nach. Man macht eigene Fußstapfen hinter die Jesus getan hat. Man hinterlässt in dieser Welt ein neues Profil. Herr Jesus, komm in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mach mich zu deinem Werkzeug. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ich danke dir, dass du mich zu einem Kind Gottes gemacht hast. So kehrt man zu Jesus Christus um. Ich folge dir mit Haut und Haar. Wir müssen aufpassen, wenn wir so Gedanken haben, das geschieht ihm schon recht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in dieses Leben, in diese Welt zu kommen. Die einen starten mit einem großen Plus. Die kriegen schon einen Rolls-Royce mit 18 Jahren. Die kriegen Privatlehrer. Die müssen nicht mal die Wäsche selber machen, die müssen nicht mal einen Tisch decken. Das ist immer alles schon gemacht. Die starten mit einem riesen Plus ins Leben. Und dann gibt es Kinder, die starten mit einem riesen Minus ins Leben. Trisomie 21. Die Eltern haben nicht genug Geld. Sie können sich gewisse Dinge, die notwendig wären zum Leben, nicht leisten. Ein großes Minus. Aber das ist nicht das Entscheidende. Am 26. Dezember war ich an einer Beerdigung von einem 20-jährigen jungen Mann. Geboren mit Trisomie 21, mit 6 Jahren den ersten Herzschrittmacher bekommen und dann mit 19 Jahren sagen ihm die Ärzte, du hast Blutkrebs. Minus, 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 minus. Aber der Marius war ein Zeugnis. Der Pastor hat mir gesagt, jeder, der ihm begegnet ist, konnte nicht traurig sein. Und wenn er mit viel Problemen in die Gemeinde gekommen ist, dann wusste er in dem Moment, in dem er Marius sah, seine Probleme nicht mehr. Er konnte sie nicht, weil er sah ihn, wie Marius leuchtete, wie er ihn umarmte. Und als ich das letzte Mal in dieser Gemeinde war, kam Marius nochmal nach vorne zum Gebet. Und als ich ihn gefragt, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ihm ist es nie schlecht gegangen. Am letzten Tag, als ihn der Pastor noch besuchte, war er schon ganz schwach und wurde beatmet. Und der Pastor fragte ihn, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Marius hat sein Leben für die Gemeinde gelebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Schlimmste war für ihn, als er mit 16 Jahren nicht mehr in die Sonntagsschule durfte. Das hat er geliebt. Jesus hat er geliebt. Er hat Jesus als Herrn gekannt. Und er wusste, wir wissen viel und wissen doch nichts. Aber Marius wusste, ich gehe zu meinem Herrn. Zu meinem Freund, hätte er gesagt. Zu meinem Freund, Jesus. Also es ist nicht entscheidend, was in unserem Leben passieren wird, sondern es ist entscheidend, was passiert ist. Also haben wir diese Beziehung zu Jesus Christus? Haben das verstanden? Es ist wirklich, ich schaue so ein bisschen müde die Gesichter rein, die sind 100% schon auf 5 abgegeben. Es ist so wichtig und dieses Evangelium muss verkündigt werden auf alle Seiten. Die Schweiz muss gerettet werden. Und das ist jetzt wirklich ein Imperativ. Sie muss gerettet werden. Europa muss gerettet werden. Das Blut Jesu ist noch nicht verstockt und nicht verdickt. Es fließt. Und vor dem Kreuz ist ein riesiges Loch. Und das Loch ist immer noch offen. Da kann man alle Sünde reinschmeißen. Und es gibt nichts, was da nicht reinpasst. Amen. Amen. Ja, der Einzige, der ein vollkommenes Leben geführt hat, der sich eigentlich nicht entscheiden musste, das war Jesus Christus. Weil er kam mit einem reinen Leben in diese Welt und hat es uns gegeben. Und wir können das nehmen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt zu mir, werdet auch ihr umkommen. Und dann dieses Leben, das Jesus uns gegeben hat, er war absolut gesund. Dieses Leben, das wird uns durchtragen in diese neue Gegenwart Gottes. Wenn wir auf diese Welt verlassen, kommen wir in die Gegenwart Gottes und da gibt es keine Vorbelastung. Stellt euch das mal vor. Da kann ich meine Hüfte, meinen Hals und was mich sonst beschwert, Pustekuchen, das ist nicht da. Und ich bin sicher, dass Leute, die nie auf ihren Füßen gestanden haben, die werden uns zeigen, wie man springt. Und die nie den Mund aufgebracht haben, die werden lachen und singen und tanzen. Wir werden nur staunen. Im Himmel gibt es keine Vorbelastung, keine Schmerzen, keine Behinderung. Alle bekommen einen vollkommenen, vollendeten Körper mit allem drin und dran, was wir brauchen. Darum mein Aufruf an dich, die du Jesus noch nicht persönlich kennst. Ich schwätze da vorne nicht einfach, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich will, dass du heute erkennst, dass Jesus Christus dich liebt. Darum lache ich da vorne so, weil Gottes Liebe in mir drin ist. Und ich sehe dich als Freund, auch wenn ich dich nicht kenne, ich sehe dich als Freund, den ich gewinnen möchte, Jesus beim Wort zu nehmen. Halleluja. Und jetzt kommt der zweite Teil der Predigt und es ist ganz wichtig, dass wir merken, dass diese Geschichten zusammengehören. Die Geschichte, die jetzt passiert ist mit der Konfrontation von Leuten, die kommen und sagen, oh, Unglück, Gottes Strafe. Jetzt setzt Jesus eine zweite Geschichte hinterher und die gehören zusammen. Die werden leider in der Bibel oft getrennt, aber sie gehören zusammen. Jetzt kommt die Geschichte vom Feigenbaum und ich möchte die mit euch anschauen. Es steht nämlich gerade, und Jesus sagte ihnen gleich weiter ein Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum. Wir schauen den nachher noch an. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Weinberg heißt an einem guten Ort. Nicht der wie der andere Feigenbaum, der an der Straße stand, sondern einen Feigenbaum in einem Weinberg, also in einem guten Ort, mit guter Erde. Und dann heißt es, und er kam, also der Besitzer kam, und suchte Frucht darauf und fand keine. Ein Feigenbaum zeichnet sich dadurch aus, dass er immer Früchte bringt. Sobald es warm ist, er bringt immer Früchte. Und es ist nicht so die Feige, die wir bei uns kennen, sondern der Feigenbaum, der Wildfeigenbaum, der im Orient wächst, in Israel und dieser Umgebung Palästina, der wächst sogar an den Ästen, gibt es Früchte. Habt ihr das schon gesehen? Also nicht nur vorne die Glocken, sondern überall an den Ästen wachsen Feigen. Und da kommt der Hausherr an diesen Feigenbaum, schnüt, schnüt. Das ist wie wenn du in der Beiz an der Theke sitzt und dir wird ein leeres Glas Bier hingestellt. Schnüt. Da Frust, Enttäuschung, Depression, das kann doch nicht sein. Und so war es auch für diesen Gärtner, also für diesen Gartenbesitzer, war das enttäuschend, das war enttäuschend, da ist nichts dran. Und dann sagt er, dann sprach der Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre, 3 Jahre ist eine lange Zeit, gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Ich denke, dass er das nicht so gesagt hat. Es hat 3 Jahre keine Frucht gebracht. Nein, der hat das Energie. Jetzt hat der, den habe ich gepflanzt, dass er Frucht bringt. 3 Jahre ist er in der Fruchtzeit und bringt keine Frucht. Jetzt mit Zorn raus mit dem Ding, weg. Der soll den Boden nicht noch leersaugen und leerfressen. Die ganzen Elemente, die im Boden drin sind, von Nährsalzen, die gehören jetzt den anderen. Raus. Dann passiert etwas sehr Interessantes, auch Wichtiges für diese Geschichte. Dann kommt der Gärtner, der für diesen Ort zuständig ist und sagt, er beantwortet und sprach zu ihm, Herr, das ist ganz klar, wer der Herr ist. Herr, ich bitte dich, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Wir begegnen hier einer Person, die sich einsetzt und nicht sagt, wir schauen jetzt mal ein Jahr, noch ein Jahr. Nein, hier sehen wir jemand, der sagt, ich werde um ihn graben. Das ist Arbeit. Ich werde düngen, ich werde mich um ihn sorgen, ich werde ihn pflegen, vielleicht sogar umarmen. Das machen heute Leute. Ich werde ihm lieb zusprechen und sage, guter Baum, wachs. Ich werde alles tun, ich werde Zeit mit diesem Baum verbringen, damit er nochmal eine Chance bekommt, Frucht zu bringen. Weil das ist das Ziel dieses Baumes. Und wenn nicht, dann hau ihn ab. Also, schauen wir den mal an, diesen Feigenbaum. Das wäre eigentlich schon zur Geschichte gewesen. Da war nichts mehr dran, er hat nichts gefunden. Und das sind jetzt diese Edelfeigen, die ihr alle kennt. Die anderen habe ich jetzt nicht in einem Bild gefunden. Und dieser Besitzer sucht solche Feigen und findet nur ein leeres Glas, sage ich es nochmal so. Er findet keine Feigen und das ist nicht normal. Jesus hat diese Geschichte an die erste Geschichte mit den Unglücken geknüpft. Diese gehören zusammen. Also meine zweite Überschrift, tragische Dinge geschehen, weil es keine Fürsprecher gibt. Tragische Dinge passieren, weil es keine Fürsprecher gibt. Der Feigenbaum hier, den Jesus in seinem Gleichnis braucht, steht für einen Menschen oder sogar eine ganze Menschengruppe. Sein Schicksal ist beschlossene Sache, wie der Feigenbaum. Beschlossen wurde, absägen, Kleinholz machen, verbrennen. Doch dann stellt sich diesem Schicksal, wie wir das oft sagen, ein Mann in den Weg. Dieser jemand appelliert an den Besitzer, hab Geduld, schenk dem Baum noch ein Jahr. Ich will alles dafür tun, dass er doch noch Früchte bringt. So ein jemand nennt man einen Fürsprecher. Einen Fürbitter. Einer, der sich verpflichtet, dafür einzustehen, wenn es einem anderen nicht gut geht, für ihn einzustehen. Jesus hebt zum Teil hervor, warum das Mordschicksal von Pilatus diese Männer hinraffte und warum 18 Menschen unter dem Turm begraben wurden. Schlimme Dinge passieren, weil es keine Fürbitter gibt, weil keine Fürbitter in der Nähe sind. Gott sucht Fürbitter. Vielleicht könnt ihr das so ans Gartengebet anhängen. Also ich habe in meinem Garten, für die, die in der Predigt dabei waren, und wenn ihr nicht, dann könnt ihr die sicher downloaden. Ich habe in meinem Garten stehen Bäume. Die sind angeschrieben mit verschiedenen Namen, die ich über lange Zeit begleite. Und ab und zu, wenn einer durchgebetet ist und sich das erfüllt hat, nehme ich den raus aus meinem Garten, lasse ihn hoch in die Luft, das geht im Gebet, und ich pflanze wieder einen neuen Menschen in meinen Garten. Manchmal über kürzere Zeit, es gibt aber schon Bäume, die stehen schon längere Zeit in meinem Garten. Da ich jeden Tag bete ich für sie, ich spreche Segnungen aus über sie, ich habe sogar schon über eine Person ein Gottesurteil ausgerufen, weil ich gemerkt habe, der geht so verkehrt in die richtige Richtung her, wirf ihm einen Sperrbalken in den Weg, dass er mal auf die Nase fällt, dass er merkt, dass er von dir wegläuft. Also in meinem Garten ist Fürbitte ein wichtiger Punkt, wo ich für Menschen einstehe. Wusstet ihr, dass Gott in der Bibel Ausschau hält nach Fürbitter? Dass er sich fragt, wo sie sind, diese Fürbitter? Es ist also so, dass Gott in der Gemeinde sucht, gibt es Leute, die für andere sich in den Riss stellen, wie es die Bibel sagt. Ich habe hier eine Bibelstelle, die ist ja schon da. Also lesen wir sie. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche oder in den Riss vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Also Gottes Volk war nicht so 15 Leute groß, sondern das war ein Millionenvolk. Wenn Gott uns jetzt die Augen öffnen würde und uns so 1-2 Kilometer über die Schweiz heben würde und wir sehen, würden nur dort ein Lichtlein sehen, wo es Fürbitter gibt, wäre die Schweiz hell erleuchtet? Viele Dinge geschehen, weil es keine Fürbitter gibt. Es gibt Leute, die sterben zu früh, weil es keine Fürbitter gibt. Es gibt Leute, die keine Arbeitsstelle finden, weil es keine Fürbitter gibt. Es passieren schlimme Dinge in Familien, weil es keine Fürbitter gibt. Ich brauche Fürbitter. Annette und ich, wir brauchen für unseren Dienst Fürbitter. Wir sind schon so oft bewahrt worden vor schlimmen Dingen auf den Straßen. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie Sachen plötzlich da sind. Wir fahren hinter einem Lastwagen und plötzlich ist alles rot und wir bremsen voll und Gott schiebt unser Auto auf die andere Seite. Ich habe nichts gemacht am Steuerrad und bin weggekommen. Fürbitter bewahren Menschen vor dem frühzeitigen Ableben. Fürbitter schenken Begegnungen mit Leuten, die an ganz einem anderen Ort sind. Unsere Verwandtschaft, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Tanten und Onkel. Wenn wir Fürbitte für sie tun, dann werden ihnen Christen über den Weg laufen. Fürbitte ist so was Wichtiges. Durch Gebete bleiben Leute am Leben, durch Gebete schenkt Gott Gelegenheiten. Denkt an Hein Mamre, 1. Mose 18, als Abraham unter der Eiche saß und Gott in der zweiten Person vorbeikam, noch nicht als Jesus Christus bekannt, aber in der zweiten Person bei ihm vorbeikam, und dann sagte er sich, wie kann ich meinem Freund verschweigen, was ich vorhabe in Sodom und Gomorra zu tun? Und dann brechen sie auf von Hein Mamre und gehen Richtung Sodom und Gomorra. Und der Herr öffnet für Abraham sein Vorhaben und sagt, ich werde es in Feuer, Schwefel vernichten. Und Abraham, oh, der Lot, Mist, der wohnt am falschen Ort. Der wohnt in Sodom. Und Abraham war ein guter Diplomat. Er sagt, Herr, wenn da nur 50 Leute in Sodom wohnen würden, die gerecht sind vor dir, dann machst du doch die Stadt nicht kaputt. Und der, nein, nein, 50, das wäre ja super. Nein, wenn 50 Leute, gang ich gerade wieder heim. Dann Abraham wird realistisch und sagt, ah, 5. Und wenn jetzt nur 45 Leute dort wären? Abraham hat so den Fünfer-Schritt sehr gut drin, weil Gott gibt ihm auch die 45 und dann kommt er plötzlich zu den 40, dann zu den 35, den 30, den 25 und es ist schon richtig peinlich, es ist peinlich. Und Abraham weiß so, jetzt kommt die Anhöhe, jetzt sieht man die Stadt, dort muss er umkehren, das war so abgemacht. Und sagt, Herr, ich weiß, ich, ich komme schon wieder, aber es ist mir eingefallen, wenn jetzt nur 20 in diesem Sodom wären, würdest du diese Stadt stehen lassen? Und Gott sagt ihm, ja, mach ich. Als dein Freund, wenn 20 da sind, kehre ich um und das war's. Zum Glück waren sie schon dort, sonst wäre Abraham noch weitere Schritte runtergegangen. Aber jetzt das, was passiert, ist interessant. In Sodom waren nur 4 Leute. Nur 4 Leute waren da. Also der Herr hätte alle Möglichkeiten gehabt und gesagt, weg. Und dann wird es geschwitzt vom Himmel und die Stadt wäre weg gewesen. Nein, wir haben einen barmherzigen Gott. Was hat Abraham getan, als er sich umgekehrt hat, um wieder nach einem Mamre zu kommen? Er hat selber runtergerechnet auf 15, 10, 5, 4. Und er sagt, Herr, meine Verwandtschaft, meine Verwandtschaft. Und Gott hat sich erbarmen lassen. Der Fürsprecher hat seinen Sieg errungen, den Sieg in Jesus Christus. Es wurden ihm diese 4 geschenkt. Gott hat sie auf gewaltige Art und Weise aus Sodom herausgeführt, dass sie nicht in dieser Stadt, wieder dieses Wort, umkamen. Wenn ihr nicht umkehrt zu mir, werdet auch ihr umkommen. Und Gott hat durch den Herrn in Sodom die 4 herausgeholt, dass sie nicht umgekommen sind. Also, wenn ihr schon einen Garten gebaut habt oder ein Chalet oder eine Burg, in die ihr euch eingerichtet habt, in der ihr lebt, werdet zu Fürbitter. Ich möchte nicht so einfach reinfragen, wer will sich verpflichten. Aber lasst es euch von Gott schenken. Geht erst zu Jesus und holt euch die Kraft für die Fürbitte. Hunzezwil braucht Fürbitter. Ihr habt leere Stühle. Das ist schon ein Punkt. Wir brauchen nicht so weit allgemein beten, sondern für Hunzezwiler Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Geliebte und Ungeliebte, Fürbitte tun, stellt euch in den Riss vor Gott, dass sie gerettet werden. In der Geschichte von Lazarus, als der Reiche unten war und Lazarus oben war, der Reiche, der hat sogar für seine Brüder, die er überhaupt nicht gemocht hat, gesagt, schick einen dort vorbei, weil das, was ich hier erlebe, ist nicht aushand, das wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Wir brauchen Fürbitter. Wollen wir beten für Fürbitter? Das ist einfacher. Dann kann es Gott nämlich schenken, dass er dich gerade selber nimmt. Amen. Und dann noch ein letzter Punkt. Gott richtet gerecht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus oder Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hatte, den höchsten Preis überhaupt, den man bezahlen kann, den hat er gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht umkommen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja! Er hat seinen einzigen Sohn gesandt. Und dieses Evangelium ist bekannt geworden über der ganzen Welt. Über die ganze Welt ist dieses Evangelium verkündigt worden. Der Feigenbaum, der für einen Menschen steht, der hat alle Dienstbarkeiten des Gärtners abverlangt. Gegraben, gedüngt, gepflegt, umarmt und was auch immer. So wie der Feigenbaum ein Bestandteil des Gartens ist, so ist unser Leben, sind wir als Baum in dieser Schöpfung Gottes ein Bestandteil seiner Schöpfung. Wir gehören rechtmäßig Gott. Gott ist unser rechtmäßiger Besitzer eigentlich. Dass wir uns von ihm getrennt haben, ist eine andere Geschichte. Aber er hat den Anspruch. Und jetzt hat dieser Besitzer durch den Fürbitter Jesus Christus uns noch eine Gnadenzeit erkauft. Eine Gnadenzeit erkauft. Und wenn Jesus schon sagt, dass mit seinem Kommen die letzte Runde begonnen hat, das Letzte begonnen hat, dann sollte uns bewusst sein, obwohl die Gnade unendlich ist, ist sie doch nicht grenzenlos. Solange ein Mensch lebt, hat er alle Möglichkeiten, von Gott her Gnade zu erleben. Gott schenkt es jeden Tag, da bin ich überzeugt. Das erlebe ich auch. Erlebe ich heute Morgen, dass Gott Gnade schenkt. Aber sobald das Leben sich dem Ende neigt und wir den Löffel abgeben, ab diesem Moment ist die Gnade begrenzt, weil diese Gnade ist ausgegossen in diese Welt. Wer sie in dieser Welt nicht nimmt, wird sie nie bekommen. Wer Jesus Christus in diesem Leben nicht annimmt, wird nie Jesus Christus annehmen können. Obwohl die Gnade unendlich ist, ist sie doch in einen Rahmen gefasst, der uns sagt, wie uns die Bibel sagt, dem Mensch ist es gesetzt, einmal zu leben, einmal zu sterben und dann ist das Gericht. Ich bin sicher, dass Gott schon viele Male, wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, um dich geworben hat. Gott wirbt um dich. Gott liebt dich. Gott hat dir schon so viele Chancen gegeben. Er hat nicht erst heute Morgen zu dir gesprochen, sondern er hat in der Gnadenzeit immer wieder zu dir gesprochen. Er hat, auch wenn du ihn in der Vergangenheit vielleicht verdrängt hast, wenn du ehrlich bist, siehst du, er hat um mich geworben. Er hat um mich gegraben. Er hat mich gedüngt. Er hat mich zu Freunden gestellt. Er, auch nur schon, dass du heute Morgen hier bist, ist ein Zeichen, dass er zu dir spricht. Dass er dich gezogen hat. Ich weiß nicht genau, wie Gott auf der ganzen Welt zu verschiedenen Personen in verschiedenen Kulturen spricht. Aber ich bin überzeugt, dass Gott heute gnädig ist und über die ganze Welt seine Gnade erkennen lässt durch die Leute, die sie verkündigen. Und kein Mensch kann sich vor Gott stellen und sagen, Gott, du bist unfair. Gott, das habe ich nie gehört. Das, glaube ich, das wird nicht geschehen. Gott, du hast mir keine Chance gegeben. Nein. Gott gibt Chancen Tag über Tag, Nacht über Nacht. Vor Gott wird jeder verstummen. Auch die, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben, weil sie überwältigt sind von dieser Herrlichkeit und Gnade. Gott ist gerecht. Gerecht heißt, dass er denen, die die Chance dieses Lebens der Gnade angenommen haben, Jesus angenommen haben, dass die Zugang bekommen zu seiner Herrlichkeit und die, die es abgelehnt haben, den Weg gehen, den sie gewählt haben. Darum, Jesus Christus ist deine Chance. Jesus Christus ist deine Chance für dein Leben, ein fruchtbarer Baum im Garten Gottes zu werden. Ein fruchtbarer Mensch in diesem Leben, für Gott verfügbar, ihm zu diensten. Ich frage dich jetzt nach dieser Botschaft, kannst du ihn sehen? Kannst du Jesus Christus sehen? Kannst du sehen, was er am Kreuz auf Golgatha für dich getan hat? Kannst du das sehen? Schau nicht mit deinen Augen, die dir im Körper gewachsen sind, sondern schau mit deinem Herzen. Kannst du sehen, dieses Kreuz, das nach dir ruft, Vergebung für dich? Kannst du es hören, wie Jesus sagt, komm zu mir, ich mache dich neu. Ich gebe dir ein neues Leben. Kannst du das hören? Auch hier hör nicht mit deinen Ohren, sondern hör mit deinem Herzen. Jesus Christus kam aus der Ewigkeit in unsere Welt, wie wir es am Anfang gehört haben aus Jesaja 53, wie ein kleines grünes Pflänzlein den trockenen Erdboden durchbricht, seine Gestalt heilig und rein. Ein neues Leben für dich, sein Blut, eine Quelle der Vergebung für dich, sein Geist aus Gott führt dich zu Gott für dich. Das ist Jesus, das ist sein Ruf, das ist sein Angebot an dich. Jesus Christus gibt dir diese Chance. Und ich möchte hier am Schluss beten, dass du dies erleben kannst, dass du dies annehmen kannst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist bei uns bist, dass du durch deinen Geist auch jetzt die Herzen ergreifst und dass du deine Stimme hören lässt in den Herzen und es vernehmen lässt, komm und folge mir nach. Ich mache dich frei. Ich rette dich. Ich bin der Sieger. Ich löse jede Kette, die dich bindet, dass du frei bist. Ich nehme die Krankheit auf mich. Es gibt nichts, was mich hindern könnte, dich anzunehmen. Ich bitte dich, lass Jesus heute zu und bete ein kurzes Gebet so in dem Sinn: Herr Jesus Christus, herrlicher Vater, ich danke dir für dein Angebot, das du mir gibst. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein durch dein Blut. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und zeig mir, wie ich mein Leben in Zukunft gestalten soll, dir zur Ehre. Ich danke dir, dass in deinem Wort steht, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. So bin ich jetzt zu dir gekommen und ich nehme das an. Und ich bin jetzt dein Kind, ich bin gerettet, befreit und ich werde in Zukunft nicht von dir weglaufen, sondern auf dich zugehen. Denn du bist jetzt mein Herr, ich bin wiedergeboren in deinem Namen. So danke ich dir mit meinem Leben. Amen. Gott segne euch.